Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Den zweiten Tag in Folge hat die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Deutschland die 4000er-Marke überschritten. Die Politiker verhängen Sperrstunden in Großstädten, verbieten Hotels, Reisende aus Risikogebieten zu beherbergen und sie appellieren an die Vernunft und Disziplin der Bundesbürger.
Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht.
Aber sind die offiziellen Infektionszahlen überhaupt eine gute Basis für politische Entscheidungen? Und wie kommen wir am besten durch den Herbst? Darüber sprechen wir gleich mit einem der führenden Epidemiologen in Deutschland. Außerdem berichten wir über den Asteroiden Bennu. Eine Raumsonde, die den umkreist, hat jetzt nämlich überraschende Einsichten zu seiner Entstehung geliefert. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wie brenzlig ist die Corona-Lage in Deutschland gerade? Läuft die Entwicklung aus dem Ruder oder haben wir das Infektionsgeschehen im Großen und Ganzen noch im Griff? Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, erklärte gestern, es sei möglich, dass wir schon bald über 10.000 Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen haben. Aber wenn er recht hat, müssen wir da nicht stärker auf die Bremse treten mit strikteren Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung. Gerard Krause leitet die Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche maximale Zahl an Neuinfektionen wäre längerfristig akzeptabel in Deutschland?
Also ich tue mich schwer damit, eine maximale Zahl zu definieren. Ich finde auch, dass wir unsere Maßnahmen nicht an einer Maßzahl überhaupt orientieren sollten. Und zusätzlich ist es wichtig zu bedenken, dass die Infektionszahlen eigentlich nicht unser Kernfokus sein sollte, sondern die Erkrankungszahlen. Wir haben in den letzten Monaten die Situation, dass unter den Fallmeldungen ist der Anteil der Infektionszahlen, die nur aufgrund von den Laborbefunden entstanden sind, deutlich gestiegen. Die Anzahl der Erkrankten ist auch gestiegen, aber wesentlich langsamer. Und für mich ist die Anzahl der Erkrankungen doch auch ein sehr wichtiger Parameter, weil er darüber bestimmt, erstens mal, wer wird überhaupt krank. Zweitens mal ist davon auszugehen, dass die Leute, die erkrankt sind, tatsächlich maßgeblicher an der Übertragung beitragen. Und das ist auch ein Vorbote für die schweren Erkrankungen, die ja eigentlich das sind, was uns wirklich bekümmert.
Aber wie würden denn dann jetzt Behörden und Gesundheitsämter am besten damit umgehen? Also welche Parameter sollten die zur Rate ziehen? Geht es dann auch um die freien Intensivmedizinbetten, die man noch hat, was zum Beispiel manche Experten fordern, dass das einbezogen werden müsste in die Kalkulation?
Unbedingt. Wir müssen mehrere Parameter bedenken. Wir müssen schauen, wie ist die Altersverteilung der Fälle. Wir müssen schauen, wie ist der Schweregrad der Erkrankung, also nicht erst nur warten, bis die Intensivversorgungsnotwendigkeit besteht. Und wir müssen schauen, welche sind dann wirklich so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Ich habe jetzt hier schon mindestens 4 Parameter genannt, die sich relativ einfach aus den Statistiken ableiten lassen, die uns zur Verfügung stehen, die wir miteinander vergleichen und in Beziehung setzen müssen. Also eine einzige Maßzahl ist sicherlich nicht ausreichend, um daran allein die Strategien und die Maßnahmenpakete abzuleiten.
Das heißt aber, dass dieser Grenzwert 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, der ja bisher noch gilt, dass der möglicherweise dann auch weniger gewichtet werden muss?
Unbedingt. Ich habe sowieso nie verstanden, wo der herkommt. Das wäre auch mal interessant zu erfahren, wie man auf den Wert gekommen ist. Wie gesagt, ich halte die Zahl der Erkrankungen für die maßgeblichere als die Zahl der Infektionen. Denn die Zahl der Infektionen ist ganz, ganz anfällig für die Testaktivität. Und wenn man große Testkampagnen macht, dann wird man eine große Zahl positiver Tests finden von Menschen, die gar nicht erkrankt sind.
Aber wenn man auf die Erkrankungen schaut, hat man dann nicht noch mehr Nachlauf? Das ist ja eins der Gegenargumente, die auch schon geäußert wurden. Also die Testergebnisse sind ja auch schon immer mit einer Woche Verzögerung zu werten. Wenn man wartet, bis die Leute dann auch noch krank werden, läuft man 2 Wochen der aktuellen Entwicklung hinterher, oder?
Nein, nicht notwendigerweise. Das Gesundheitsamt erfasst ja schon systematisch die Erkrankungen. Also für jede Fallmeldung geht das Gesundheitsamt hin und recherchiert, ob die Person Symptome hat oder nicht. Das kann zeitnah erfolgen. Es könnte sogar sehr viel zeitnäher erfolgen, wenn man beim ganzen Testen sich auf die Personen konzentrieren würde, wo die Testergebnisse wirklich relevant sind. Dann würde nämlich diese Verzögerung beim Bereitstellen des Laborergebnisses nicht so groß ausfallen. Das halte ich für ein weiteres großes Problem. Es ist wichtiger, dass die wichtigen Laborbefunde schnell zur Verfügung stehen, als dass wir Laborbefunde für einen großen Teil der Bevölkerung haben, wo wir jetzt schon vorhersagen können, dass die allermeisten davon negativ ausfallen. Das wissen wir ja auch schon aus der Beobachtung.
Das heißt, ein klares Plädoyer dafür, eben nur tatsächlich Betroffene oder bei Menschen mit begründetem Verdacht auch zu testen. Nun gibt es Leute, die große Hoffnung setzen auf sogenannte Antigen-Schnelltests, die innerhalb von 15 Minuten schon Ergebnisse liefern können. Erste Produkte sind auf dem Markt und die Hersteller sagen, wenn wir die massenhaft einsetzen und jeden Deutschen, ich sag mal, zweimal pro Woche so einen Test machen lassen, dann könnten wir flächendeckende Lockdowns verhindern. Ist das realistisch?
Das Potenzial dieser Antigennachweise ist sehr groß, weil sie tatsächlich den Gang zum Labor ersparen und dass man an Ort und Stelle das Ergebnis finden kann. Daraus jetzt zu schließen, dass man regelmäßig alle so und so viele Tage testet, halte ich für Unsinn. Aber man kann diese Methode tatsächlich für die kritischen Bereiche sehr gut einsetzen. Also zum Beispiel bei Besuchen von Krankenhäusern, bei Besuchen von Altenheimen, bei pflegendem Personal, bei medizinischem Personal. Da wäre das sehr, sehr hilfreich. Es hat allerdings einige Aspekte, die man wirklich bedenken muss. Zum einen muss man sehr sorgfältig prüfen, ob die Zuverlässigkeit dieser Tests tatsächlich so ist, wie sie angekündigt worden ist. Und das andere ist, dass die Wertigkeit dieser Tests ganz stark davon abhängt, wie gut die Probenentnahme erfolgt. Wenn man nämlich die Probenentnahme ungeschickt macht oder nicht geschult durchführt, dann kann sie falsch negativ ausfallen und dann hätten wir genau das, was wir nicht wollen. Dass diese Probe direkt vor Ort getestet werden kann, ist ein gigantischer Fortschritt. Aber es ist nicht so, dass man es einfach so als Selbsttest durchführen kann. Und insbesondere, wenn die betroffene Person ein Eigeninteresse hat, dass das Testergebnis negativ ist, dann muss man ja befürchten, dass vielleicht sogar mutwillig die Probenentnahme, wenn man es selbst durchführt, so gemacht wird, dass sie negativ ausfällt. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Ich glaube, wir kommen also nicht drum herum, dass diese Vor-Ort-Tests, diese Schnelltests von geschultem Personal durchgeführt werden. Und das wird auch Ressourcen kosten.
Kommen wir zum Schluss, Herr Professor Krause, nochmal auf diese zusätzlichen Parameter für die Lagebeurteilung zu sprechen, über die wir vorhin geredet haben. Also freie Krankenhausbetten, Altersverteilung der Neuerkrankten, Zahl der tatsächlich Erkrankten. Sind die Entscheider denn heute schon in der Lage, diese Informationen zu bekommen, die sie brauchen, um kluge Entscheidungen zu treffen?
Absolut. Die Systeme stehen. Das jetzige Meldesystem in Deutschland sieht bereits vor, dass diese Informationen erfasst und übermittelt werden. Es gibt schon auch ein paar Handicaps, das ist wahr. Ich habe mir die Daten neulich erst noch angeguckt und habe also gesehen, dass zum Beispiel der Anteil der Fallmeldungen, wo die Information zum klinischen Bild vom Gesundheitsamt mitgeliefert wird, dass dieser Anteil geringer geworden ist. Das bedeutet, ein größerer Anteil von Meldungen kommt jetzt an der Landesbehörde und beim Robert-Koch-Institut an mit der Information, wir wissen nicht, ob die Person Symptome hat oder nicht. Und das ist natürlich nicht gut, sondern wir sollten möglichst komplett wissen, ob Symptome vorliegen oder nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, aber grundsätzlich sind die Erhebungssysteme vorhanden und es ist eigentlich keine Schwierigkeit, diese Daten verfügbar zu machen.
Wie gut werden wir durch den Herbst kommen? Was glauben Sie?
Hängt ganz stark davon ab, wie wir uns verhalten, welche Politik wir betreiben, welche Strategien wir in den Vordergrund setzen. Ich bin der Meinung, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Schutz der alten Personen, der Personen mit Risikofaktoren zuwenden müssen. Wir haben gerade hier in unserer Gruppe die wissenschaftliche Literatur dazu systematisch ausgewertet und haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, um ein Zigfaches erhöht ist, wenn man entsprechend hohes Alter hat. Die Assoziation ist wirklich bemerkenswert hoch und darauf müssen wir reagieren und müssen deswegen zusehen, dass wir alle unsere Ressourcen, unsere Kreativität und Aufmerksamkeit auf den Schutz der betagten Personen in den Altenheimen und auch bei den mobilen Pflegediensten investieren.
Soweit die Information und Einschätzung von Professor Gerard Krause. Er ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ja, und am einfachsten vor einer Corona-Infektion schützen ließen sich die eben genannten Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen natürlich, wenn es endlich einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geben würde. Aber selbst wenn das in einigen Monaten tatsächlich der Fall sein sollte, Wie lange so ein Corona-Vakzin dann vor Ansteckung schützt, das weiß derzeit noch keiner. Denn die Reaktion des Immunsystems auf das Virus oder Teile davon, die gibt weiter Rätsel auf. Zwei neue Studien bringen jetzt aber immerhin etwas Licht ins Dunkel. Der Wissenschaftsjournalist Michael Lange hat sie gelesen. Michael, was weiß man denn inzwischen genauer, wie sich unser Immunsystem gegen SARS-CoV-2 zur Wehr setzt?
Ja, man lernt da tatsächlich immer mehr. Man lernt, wie unser Immunsystem das Virus erkennt. Am Anfang, da war der Fokus sehr stark auf diesen neutralisierenden Antikörpern. Und neutralisierende Antikörper, das sind Antikörper, die sich gegen bestimmte Strukturen auf dem Virus richten. Das sind die bekannten Spikes oder Spike-Proteine. Man kennt sie, wenn man die elektronenmikroskopischen Bilder sieht. Das sind diese Stachel, die auf dem Virus drauf sitzen und mit denen das Virus in die Zellen eindringt. Und dagegen richten sich diese Antikörper. Aber bei diesen Antikörpern gab es dann auch sehr schnell ein Problem. Man sah, dass sie sehr stark ansteigen bei einer Infektion, aber sie sinken dann auch sehr schnell wieder ab. Aber man weiß inzwischen, das ist nur eine Säule des Immunsystems.
Also wenn die Antikörper schwinden, das heißt nicht automatisch, dass der Immunschutz dann auch wieder flöten geht? Oder wie lange hält der?
Das ist richtig, der Immunschutz kann länger halten. Man hat inzwischen aber auch Antikörper entdeckt, die länger da sind. Das sind zwei neue Studien, jetzt vorgestellt in der Fachzeitschrift Science Immunology. Das ist eine Arbeitsgruppe aus Harvard, von der Harvard Medical School und von der Universität Toronto. Die haben an jeweils über 300 Infizierten untersucht, einen bestimmten Antikörpertyp, IgG, und haben festgestellt, dass der tatsächlich sehr stark ansteigt. Ein Peak, eine Spitze ist da nach 2 bis 4 Wochen. Nach 3 Monaten hatten die allermeisten der Getesteten aber immer noch Antikörper von diesem Typ. Und das macht Hoffnung. Und es gibt inzwischen auch einige Ergebnisse, dass auch nach 6 Monaten noch Antikörper von diesem Typ vorhanden sind. Also so schnell sinken die Antikörper nicht. Man hat verschiedene Antikörper. Aber es gibt, und das ist das ganz Wichtige, nicht nur die Antikörper, sondern eben auch noch die T-Zellen, über die bisher sehr wenig bekannt war. Auch die spielen eine wichtige Rolle beim Immunschutz.
Einen Immunschutz aufzubauen, das ist ja auch oberstes Ziel aller Vakzine, die gerade entwickelt werden. Gelingt das denn den Impfstoffen zuverlässig, die derzeit schon klinisch getestet werden? Weiß man das?
Man weiß es natürlich noch nicht. Man wird es erst sehen, wenn die Studien ein halbes Jahr laufen, weiß man, wie lange der Impfschutz, ob er ein halbes Jahr hält. Aber man untersucht natürlich auch verschiedene Parameter. Inzwischen gibt es über 40 Impfstoffe, die in der klinischen Prüfung sind. Und am Anfang hat man immer nur auf diese Antikörper gegen die Spikes, gegen die Spike-Proteine geachtet und hat dann sehr widersprüchliche Ergebnisse gehabt, aber auch viele Hurra-Meldungen basieren darauf. Inzwischen schaut man aber auch auf diese T-Zellen, denn diese T-Zellen sind für den Langzeitimmunschutz sehr wichtig. Und ich habe mich mal umgeschaut bei den verschiedenen Projekten und da sind zumindest 2 führende Projekte, die auch jetzt als nächstes wirklich schon in der Zulassung sind. Das ist das Projekt der Firma AstraZeneca, ein Impfstoff an der Universität Oxford entwickelt, und ein Impfstoff von BioNTech aus Mainz zusammen mit Pfizer. Also diese beiden Projekte weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihre Impfstoffe, auch wenn sie ursprünglich nicht diese T-Zellen anregen wollten, sie doch mit angeregt haben und dass dieser Langzeitschutz deshalb wahrscheinlich ist bei diesen Impfstoffen.
Und das wäre ja im Prinzip eine gute Nachricht, weil eben der Impfstoff, wie Sie sagen, dann länger wirken würde.
Genau. Inzwischen weiß man auch etwas mehr über diese Wirksamkeit der T-Zellen. Da gibt es interessante Untersuchungen der Universitätsklinik Tübingen. Das ist die Gruppe um Juliane Walz. Die hat untersucht, woran erkennen die T-Zellen überhaupt das Virus, und haben festgestellt, das sind eben nicht nur diese Spikes, diese Stachel, sondern das sind auch andere Bereiche des Virus, sogenannte Epitope, also Bereiche in der Hülle, aber auch im Innern. Und eine ganze Gruppe von diesen Epitopen konnten sie finden und konnten daraus auch einen Impfstoff herstellen. Das heißt, das ist ein Impfstoff, der nicht nur das Virus präsentiert dem Immunsystem, sondern ganz konkret die Teile, die die T-Zellreaktion anregen. Und deshalb ist die Hoffnung sehr groß, dass bei diesem Impfstoff aus Tübingen wirklich eine längerfristige Immunreaktion hervorgerufen wird. Aber soweit ist man natürlich noch nicht wie andere Impfstoffprojekte. Aber man will im November mit klinischen Studien beginnen.
Aber jetzt haben wir ja hier schon öfter darüber berichtet, dass es insgesamt inzwischen, glaube ich, über 200 Impfstoffentwicklungsprojekte weltweit gibt. Brauchen wir da noch ein weiteres?
Ja, also ein weiteres Projekt, das denselben Weg oder ähnliche Wege verfolgt, brauchen wir nicht. Aber hier ist wirklich ein neues Konzept. Hier ist wirklich nicht der Antikörper, die Antikörper gegen die Spikes gefordert, sondern hier geht es um die T-Zellen. Und ich glaube, das könnte ein Impfstoff der zweiten Generation werden. Also wenn die schnellen Impfstoffe im Frühjahr schon mal helfen, dann bieten den längerfristigen Schutz vielleicht die besseren Impfstoffe im Herbst.
Michael Lange war das mit neuen Ansichten zur Reaktion des Immunsystems auf SARS-CoV-2. Vielen Dank dafür. Der Asteroid Bennu hat seit einiger Zeit Besuch von der Erde. Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx umkreist ihn schon länger und soll demnächst sogar eine Gesteinsprobe dort nehmen. Doch schon vor dem nahenden Höhepunkt der Mission gibt's neue spannende Einsichten zur Entstehung dieses Gesteinsbrockens, nachzulesen heute im Fachmagazin Science. Guido Meyer berichtet.
Bennu, das ist eigentlich nicht viel mehr als ein fast quadratischer Brocken aus grauem Gestein von etwa einem halben Kilometer Länge. Ziemlich langweilig, könnte man meinen.
Oh, absolutely not.
Nein, ganz und gar nicht. Bennu hat uns total überrascht. Am Anfang hatten wir befürchtet, er könne sich als langweilig herausstellen. Aber Bennu hat uns eines Besseren belehrt.
It has really surprised us as an object.
Die Planetenwissenschaftlerin Daniela Della Guistina forscht am Lunar and Planetary Laboratory der Universität von Arizona in Tucson. Sie gehört zum Team von OSIRIS-REx. Seit 2018 umkreist diese Sonde den Asteroiden Bennu. Sie untersucht ihn seitdem mit all ihren Kameras und Spektrometern. Und siehe da, so uninteressant ist dieser Gesteinsklumpen gar nicht.
Bennu ist ein Bruchstück eines viel größeren Objektes. Er muss vor langer, langer Zeit zerstört worden sein, als das Sonnensystem noch jung war.
Daniela Della Guistina spricht über eine Zeit, die mehrere Milliarden Jahre zurückliegen dürfte. Für diese Bruchstückhypothese sprechen Aussehen und Zusammensetzung einiger Felsen, die die Sonde OSIRIS-REx auf der Oberfläche Bennus analysiert hat.
Wir sehen dort Verbindungen verschiedener Gesteinssorten. Es sieht aus, als seien sie geschmolzen, hätten sich dabei vermischt und wären dann wieder erstarrt. Solche Prozesse können sich aber nur auf einem wesentlich größeren Himmelskörper abgespielt haben.
Aber es kommt noch kurioser. OSIRIS-REx hat 6 Felsbrocken fotografiert, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Denn sie sind viel heller als alle anderen auf seiner Oberfläche.
Wir haben diese Steine mit dem Infrarotspektrometer an Bord der Sonde untersucht. Dabei zeigte sich, dass sie größtenteils aus Mineralien bestehen, die wir der sogenannten Pyroxen-Gruppe zuordnen. Von diesem Material gibt es im Asteroidengürtel aber nicht viel, außer auf Vesta. Wir glauben daher, dass diese Silikatbrocken irgendwie vom Asteroiden Vesta auf den Asteroiden Bennu gelangt sein müssen.
Wie genau nun Vesta, Bennu und der größere Ursprungskörper zusammenhängen und wer was wann aus wem herausgeschlagen hat, das wissen die Forscher derzeit noch nicht. Auch muss nach dieser Kollision das neu entstandene Bruchstück Bennu aus dem Asteroidengürtel herauskatapultiert worden sein, auf seine jetzige Bahn, auf der es bisweilen die der Erde kreuzt. Dabei hat es einige der geologischen Eigenschaften seines Mutterkörpers behalten, zum Beispiel Wasservorkommen. Auf der Oberfläche Bennus hat OSIRIS-REx Rillen von bis zu 1,5 Metern Länge entdeckt. Hannah Kaplan vom Goddard Space Flight Center der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA vermutet, es sind Spuren früherer Rinnsale.
Es gibt auf Bennu heutzutage kein flüssiges Wasser. Aber wahrscheinlich hat sich im frühen Sonnensystem Eis im Gestein von Bennus Mutterkörper eingelagert. Als er sich dann der Sonne näherte, wurde das Eis im Inneren des Asteroiden flüssig.
Teile dieses Wassers seien dabei an die Oberfläche gelangt. Dort hätten sie diese kurzen Rinnsale gebildet, bevor sie im Vakuum des Weltraums verdunstet seien, so die Theorie. Ob sie haltbar ist, könnte sie schon bald zeigen. Denn übernächste Woche soll die NASA-Sonde OSIRIS-REx eine kleine Gesteinsprobe auf der Oberfläche einsammeln und 2023 zur Erde bringen.
Die Raumsonde hat uns bislang eine globale Rundumsicht von Bennu geliefert. Wenn wir eine Probe haben, werden wir viel von diesem winzigen Stein erfahren. Erst wenn wir diese beiden Größenskalen zu einem Bild zusammensetzen, werden wir diesen Asteroiden völlig verstehen.
Soweit der Beitrag von Guido Meyer. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tage. Heute von und mit Lennart Pyritz.
Die Tageszeit eines Wettkampfs könnte mitbestimmen, wer bei Olympia gewinnt. Zu diesem Schluss kommen Forschende im Fachblatt Scientific Reports. Denn die Tageszeit beeinflusst die biologische Uhr, die wiederum physiologische Eigenschaften wie Körperkerntemperatur und Blutzuckerspiegel reguliert und damit auch die körperliche Leistungsfähigkeit der Athletinnen und Athleten. Die Forschenden haben die Wettkampfzeiten von mehr als 140 Teilnehmenden an olympischen Schwimmfinalen der vergangenen Jahre analysiert. Die schnellsten Zeiten wurden gegen 17 Uhr gemessen. Sie waren mehrere Sekunden kürzer als solche bei Wettkämpfen um 8 Uhr morgens. Der Tageszeiteffekt war bei knapp der Hälfte der untersuchten Rennen größer als der Unterschied in den Schwimmzeiten zwischen erstem und zweitem Platz und in mehr als 60% als der zwischen zweitem und drittem. Da sich die biologischen Uhren individuell unterscheiden, könne das im Finale den Unterschied zwischen Gold, Silber und Bronze bedeuten. Schon kleine Veränderungen führen dazu, dass Gerichtstermine besser wahrgenommen werden. Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA im Fachjournal Science. Jedes Jahr erscheinen in den USA Millionen von Angeklagten, die aufgrund leichter Vergehen vorgeladen werden, nicht vor Gericht. Das erhöht in vielen Fällen das Strafmaß. Eine auf Daten aus New York City basierende Studie zeigt nun, dass dahinter offenbar in vielen Fällen einfache menschliche Gründe stecken. Viele verstehen die Formulare nicht oder vergessen die Termine. Abhilfe können übersichtlicher gestaltete Vorladungen oder Erinnerungen per Textnachricht schaffen. Erstere verringerten in der Studie das Nichterscheinen von Vorgeladenen um gut 10%, letztere um mehr als 20%. Die Maßnahmen führten dadurch zu 30.000 weniger Haftbefehlen über einen Zeitraum von 3 Jahren. Pakistan hat die Heuschreckenplage im Land für beendet erklärt. Diese Woche seien die letzten Bezirke von den Tieren befreit worden, sagte der Koordinator des Nationalen Heuschreckenkontrollzentrums heute in Islamabad. Experten warnen jedoch vor weiteren Heuschreckenschwärmen, die aus den Nachbarländern über das südasiatische Land herfallen und noch in diesem Jahr die Ernte in Teilen des Landes bedrohen könnten. Im Februar hatte Pakistan den Notstand ausgerufen und die Plage als schlimmsten Heuschreckenbefall seit mehr als 2 Jahrzehnten bezeichnet. Wäschetrockner setzen große Mengen an Mikrofasern frei. Von Waschmaschinen war das lange bekannt, jetzt schreiben 2 Forscherinnen aus den USA im Fachblatt PLOS ONE, dass auch elektrische Wäschetrockner bei einem einzigen Durchlauf mehrere tausend Mikrofasern in die Umgebung abgeben. Die aus der Wäsche stammenden Fasern gelangen demnach trotz Filter über die Entlüftungseinrichtung der Trockner direkt in die Natur. Es müsse dringend nach Möglichkeiten geforscht werden, wie sich der Mikrofasereintrag in die Umwelt verringern lasse, schlussfolgern die Autorinnen. Tiefseebergbau stört Ökosysteme langfristig, das zeigt ein internationales Forschungsprojekt, bei dem über Jahrzehnte Bergbau im tropischen Ostpazifik, etwa 3000 Kilometer vor der Küste Perus, simuliert wurde. Dazu hatten die Forschenden den Meeresboden auf einer Fläche von gut 3,5 Kilometern im Durchmesser mit einer Egge umgepflügt. Auch 2015, gut 25 Jahre nach dieser Störung, waren die Pflugspuren auf dem Meeresboden noch klar erkennbar. Aus dieser Zeit werteten die Forschenden jetzt Daten aus. Demnach wurde der gesamte Durchsatz von Kohlenstoff im Ökosystem deutlich reduziert. Besonders der mikrobielle Teil des Nahrungsnetzes sei viel stärker betroffen gewesen als erwartet. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Progress in Oceanography erschienen.
Soweit die Meldungen von Lennart Pyritz.
Sternzeit, 9. Oktober. Formalhaut im syrischen Fisch. Zwar sind die Fische als Sternbild des Tierkreises sehr bekannt, am Himmel aber sind sie äußerst unscheinbar. Viel auffälliger ist der südliche Fisch, den allerdings kaum jemand kennt. Dieses Sternbild zieht jetzt von 21 bis 1 Uhr tief über den Südhimmel. In unseren Breiten fällt vor allem der hellste Stern Formalhaut auf. Sein Name bedeutet Maul des Fisches. Nach einer Sage ist die syrische Fruchtbarkeitsgöttin der Keto in einen See der antiken Stadt Hierapolis gefallen, heute Manbij. Die Göttin wurde von einem großen Fisch gerettet, der zum Dank ans Sternenzelt gesetzt wurde. Vor 2000 Jahren berichtete der römische Gelehrte Hyginus, dass man in Syrien keinen Fisch esse und die Sternbilder, die Fische darstellen, besonders verehre. Dazu passt, dass es in den Tempeln der Göttin der Keto Becken voller Fische gegeben haben soll. Die Göttin aber strafte jeden, der einen verspeiste, mit schwerer Krankheit. Nur Priestern war es zu besonderen Anlässen erlaubt, einen Fisch zu fangen. Nach der dramatischsten Geschichte um dieses Sternbild wollte sich der Keto nach einer Affäre ertränken. Zuvor hatte sie ihren Geliebten getötet und die Tochter Semiramis verbannt, die von Tauben aufgezogen und schließlich Königin von Babylon wurde. Im See aber verwandelte sich der Keto zu einer Meerjungfrau, halb Fisch, halb Mensch. Der südliche Fisch wird auf alten Sternkarten oft als ein solches Fabelwesen dargestellt. Zumindest sein Maul, also formal Haut, leuchtet jetzt spätabends tief über dem Südhorizont.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Wie schlagen sich Start-up-Unternehmen in Zeiten von Corona? Die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft verraten es Ihnen hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.